Hey, yo! Es ist wieder Zeit für ungefilterten Real Talk. Ich habe exklusive News aus dem Oval Office für euch. Frei nach Wolfgang Petri geht es heute um Donald Trump und seine Zölle, 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 Zölle. Aber dem nicht genug. Ich freue mich, dass ihr...
Komm, sag nochmal.
Na, lösch
es. Komm, das ist doch ein guter Outtake, wenn wir es so machen.
Nein.
Hä, das wäre lustig. Sag es nochmal, das ist lustig.
Hey, yo. Es ist wieder Zeit für ungefilterten Real Talk. Ich habe exklusive News aus dem Oval Office. Frei nach Wolfgang Petri geht es heute um Donald Trump und seine... Zölle, 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 Zölle. Aber dem nicht genug. Ich freue mich, dass heute die Jungs von der CIA, die Mindhunters, zu Gast sind und uns anhand der Causa Jens Lehmann eine neue Ermittlungstechnik vorstellen. Außerdem geht es um kurze Hosen und verschwitzte Hemden. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Jetzt geht jeder nochmal aufs Klo und dann reiten wir los, Cowboys und Cowgirls. Hier kommt Lokalverbot.
Hallo, hallo, servus, grüß euch. Ich freue mich, endlich wieder zu euch sprechen zu können. Heute leider mal wieder alleine, leider ohne Gast. Die letzten beiden Gäste waren super, hat mir super viel Spaß gemacht. Vielen Dank nochmal. Ich habe auch an der Resonanz von euch gesehen, dass es euch super gefallen hat. Jetzt muss ich nachlegen. Mal schauen, was heute da so geht. Ja, mir geht's gut. Ich hoffe euch auch. Und ich habe mal so überlegt, was ich heute reden kann. Und es ist immer schwierig, sich da sowas aus den Fingern zu ziehen. Und da ist es ganz cool, dass es da einen netten Herrn aus Amerika gibt, der mir da ein bisschen Starthilfe gibt. Weil immer, wenn ich nicht weiß, was ich reden soll, liefert der Mann in Washington wirklich wie bestellt. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich kann heute auch mal mit ein bisschen was Intellektuellen anfangen, dass ich euch ein bisschen was beibringe, dass ihr auch mal die wirtschaftlichen Zusammenhänge auf der ganzen Welt versteht. Und da bin ich mir nicht zu schade, euch da ein bisschen in BWL mitzunehmen. Und ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber das Thema wird diese Strafzölle von Donald Trump betreffen. Und das Thema ist ja gerade in aller Munde. Und ich hoffe auch noch, dass es aktuell ist, wenn ihr es gerade hört, weil ich nehme es Stand jetzt am Donnerstag auf und ihr werdet es erst, weil ihr ja alle treue Hörer und Hörerinnen seid, am Sonntag hören. Deswegen, natürlich wäre es für die Weltwirtschaft und allgemein gut, wenn er die Idee sofort wieder verschmeißen würde. Aber für den Podcast wäre es halt scheiße. Von dem her denke ich, können wir da alle mal zusammenhalten und bis Sonntag wenigstens noch durchhalten. Und dann kann er ab nächster Woche ja aufhören wieder damit. Naja, also Stichwort Strafzölle. Ich weiß nicht, da wird auch viel immer drüber geredet und dass man das Ganze versteht und Markus Lanz anschauen kann, muss man da schon ein bisschen Hintergrundwissen haben. Und ja, Markus Lanz ist auch, finde ich, so eine komische Sendung, weil sie kommt immer so sau spät, teilweise um 23:45. Es ist ja, sag ich mal, schon eine sehr anspruchsvolle Sendung, die, finde ich, nur Leute anschauen, die auch einen gewissen Bildungsgrad haben. Aber wer kann denn das dann so spät anschauen, oder? Also jeder normale Mensch muss am nächsten Tag arbeiten, ist dann saumüde. Wer hat um 23:45 die Zeit, sich das anzuschauen? Naja, auf jeden Fall habe ich gestern Markus Lanz angeschaut und da ging es auch um dieses Thema. Und anscheinend ist es gar nicht so schwer, diese Zölle zu berechnen. Und wenn ich in der Lage bin, euch das in diesem Wald- und Wiesen-Podcast zu erklären, dann merkt man schon mal an der ganzen Thematik, dass das eigentlich absoluter Schwachsinn ist, was dieser Kerl da die ganze Zeit von sich gibt und dass diese Zahlen, die er da anderen Staaten aufbrummt, in keinster Weise irgendeinem Sinn nachgehen. Naja, also was ist der Grund für diese Zölle? Donald ist sauer, dass die Wirtschaft in Amerika nicht mehr so gut funktioniert und schuld sind natürlich immer die anderen. Und damit er da jetzt wieder das Gleichgewicht herstellt, hat er sich gedacht, er wird so Strafzölle auf ausländische Importe legen. Das Ganze basiert eigentlich primär auf dem Handelsdefizit. Und Handelsdefizit, was ist das? Ja, das sind alle Waren zusammen, die die USA importieren, minus dem, was sie dorthin exportieren. Also Beispielrechnung, Deutschland exportiert 200 Milliarden an Wert von Gütern in die Vereinigten Staaten und importiert aber nur 100 Millionen von Amerika, dann ist da ein Handelsdefizit von 100 Milliarden. Was jetzt erstmal so klingt, wow, man kann ja Waren nicht alle über einen Kamm scheren, ich kann doch nicht Autos gleichsetzen mit Dienstleistungen oder sowas. Ja, das würde man eigentlich logisch denken, aber logisch denken ist da nicht. Also Dienstleistungen sind da ausgeschlossen und aber da muss man auch sagen, Amerika macht fast kein Geld mit Dienstleistungen. Sowas wie Netflix oder OpenAI, denke ich, kann man aus dieser Rechnung guten Gewissens rauskürzen, weil ich weiß die Umsatzzahlen und so von denen nicht, aber das sollte eigentlich nicht ins Gewicht fallen. Naja, und dieses Handelsdefizit teilt man dann nochmal durch die Exporte. Also wir haben jetzt 100 Millionen Handelsdefizit, dann teilen wir das durch 100 Milliarden durch 200 Milliarden, es ergibt sich ein halb. Und das wäre jetzt so, denke ich mal, am Anfang waren sie so weit, dass sie sagen, ja, okay, passt, die Rechnung macht so Sinn, lassen wir stehen. Es kommt halt daraus, 50% wär der Zollsatz. Das macht nicht so Sinn. Und wenn einem der Wert zu hoch ist, dann kann man die Formel ein bisschen umbauen und dann haben die das Ganze einfach noch durch 2 geteilt. Warum durch 2? Es macht wirklich keinen Sinn. Ich gehe davon aus, dass von den Jungs einfach niemand bis 3 zählen kann und durch 1 teilen hätte jetzt keinen Sinn gemacht. Und dann haben sie sich gedacht, ja, boom, eine ganze Zahl, lass einfach durch 2 teilen. Das schaut cooler aus. Also, wir haben Handelsdefizit durch Importe in die USA geteilt durch 2 mal 100. Mal 100, natürlich, dass sie es in Prozent haben. Ja, und das ist schon krass, oder? Dass ich jetzt in 2 Minuten euch diese komplexe Formel erklärt habe, in der in Zukunft berechnet wird, welche Strafzölle ein Land an die USA zahlen muss. Und da merkt man mal wieder, dass einem auch in der Gesellschaft von ganz oben so viel ins Gesicht gelogen wird. Man muss echt nicht studiert haben, um das zu verstehen. Es langt einfache Mathematik, einfache Milchmädchenrechnungen langen, um die globalen Handelsbeziehungen irgendwie darzustellen, um gerechtfertigte Zölle zu implementieren. Und da bin ich mir sicher, dass der Donald da sehr, sehr stolz war. Und dann, ich kann mir vorstellen, wie er diese Formel so präsentiert am Ende. Er kommt so rein und baut sich auf, stellt sich vor seine Jungs hin und sagt dann so: Look, it's a very simple formula, very smart. The smartest people are saying it's genius. You take the trade deficit, a huge deficit, by the way. Nobody talks about it. And then you divide it by what they sent to us. Okay, and then this is the important part. You divide it by 2, not 3. Nobody likes 3. 2 is simple. 2 is a great number. Very stable. Very strong. Just like me. Nobody understands trade like I do. Obama didn't divide by anything. I divide beautifully. Und dann applaudiert jeder, als hätte er gerade die Formel gefunden, um Krebs zu heilen. Ist auch witzig, dass man den Kerl, wenn man probiert, ihn nachzumachen. Ich hoffe, ihr habt es erkannt, das sollte Donald Trump gerade sein, dass man das nicht kann, ohne dass man seinen Mund so ganz komisch verzieht und die Arme so anlegt und so komisch rumfuchtelt. Ich weiß nicht, warum der seine Arme immer so hat. Der hat so, als würde er während dem Reden immer irgendeiner Frau vor sich an die Busen oder so fassen, so kommt es vor, so T-Rex-Arme, aber halt so nach oben geöffnet. Ja, ganz, ganz wilde Mimik und Gestik hat der Kerl und ich glaube auch, dem muss es seinen Kiefer irgendwie nach rechts oder links verzogen haben, weil der redet immer so mit dem Kiefer nach links oder rechts, ganz schlimm. Also der muss, ich weiß nicht, dem vielleicht wäre ein Maulkorb mal angebracht, dass er seinen Kiefer wieder korrigieren kann. Naja, auf jeden Fall nervt mich an dieser Formel, dass sie so simpel ist. Also es wird sich mittlerweile nicht mal mehr Mühe gegeben, dass man so tut, als wäre irgendwas komplex. Ich meine, die Formel ist so einfach, das könnte man in der Grundschule direkt unterrichten. So erste Stunde Mathe oder Wirtschaft für Faschisten, da wird genau diese Formel besprochen. Und dann, ja, warum teilt man durch 2? Ja, mein Gott, der Wert ist halt sonst hoch. Ah ja, passt, okay. Okay, dann lassen wir es so. Ich hätte es gemacht, ich hätte da irgendwelche Integrale noch dazu geschrieben, die natürlich am Ende sinnlos sind. Vielleicht noch ein paar Wurzeln, ein paar Mal hoch. Ein paar griechische Buchstaben, finde ich, machen sich immer gut in so Formeln. Da schaut es von Haus aus schon mal komplexer aus. Aber so bin ich schon richtig enttäuscht. Aber so ist es manchmal. Wenn man dann die Wahrheit kennt, dann ist es gar nicht so beeindruckend. Es ist so wie, wenn einem jemand das Märchen vom Weihnachtsmann kaputt macht, dass es den nicht gibt und dass es dann doch wohl die Eltern sind. Also tut mir an der Stelle leid, wenn ich jetzt jemanden dieses Märchen gerade zerstört habe. Stimmt natürlich nicht, den Weihnachtsmann gibt es trotzdem. Aber irgendwie ist am Ende einfach gar nicht so viel Magie dahinter. Also es braucht echt nicht viel, um sowas abzubilden. Und deswegen finde ich es auch nach wie vor blöd, dass man in so Ämtern probiert, teilweise Leute einzustellen, die das Ganze studiert haben. Weil ganz ehrlich, auf die Formel kann jeder kommen und die muss ja auch nicht mal Sinn haben, oder? Es muss doch einfach nur am Ende irgendwie ein schöner Prozentsatz rauskommen, den man gut verkaufen kann, der jetzt nicht zu hoch, nicht zu niedrig ist, aber genauso der Wert ist, dass man am Ende sagen kann, hey, fuck, das ist scheiße, wir müssen uns dem Ganzen beugen. Vielleicht ist das auch einfach nur der Sinn, vielleicht soll es gar keinen Sinn haben. Aber ich finde es halt krass, dass man da so weit geht. Und ich weiß nicht, er hat es ja dann auch so vorgestellt. Und auch diese Karte, wo das so abgebildet wurde, das sah so aus wie so eine Karte in so einem schlechten Burger-Restaurant, wo es in jeder Stadt viel zu viele gibt, wo man reinkommt und die ist so laminiert. Wahnsinnig schlechtes Design auch. Überall sind noch so Fettreste von den Leuten, die die Karte davor in der Hand hatten. Ich bin mir auch sicher, dass, wo der Donald es dann rumgegeben hat, dass da auch seine Fettbratzen drauf waren. Ja, also alles in allem, jetzt mal ernst gesagt, ich finde es absoluten Wahnsinn. Langsam wird einem dann auch klar, wie es der Mann geschafft hat, mehrere Casinos und Airlines und was weiß ich, was in den Bankrott zu jagen. Also man hätte sagen können, man hätte es davor wissen können, was auch jeder davor gesagt hat. Aber ja, wir haben es alle davor gewusst. Aber wenn es dann wirklich eintritt, ist man doch noch mal ein bisschen schockierter. Was ich ganz lustig finde von seinen Zöllen, sind auch diese dämlichen Make America Great Again Kappen betroffen. Also die werden jetzt alle viel, viel teurer. Das schon spricht irgendwie für sich, oder? Dass er das ganze System nicht verstanden hat. Wenn das Symbol für Amerika, diese rote, dumme Kappe, einfach im Ausland produziert wird und der absolut gar keine Ahnung von irgendwas hat und hier ich in der Lage bin, ihn zu exposen, ihn auflaufen zu lassen, dass das absoluter Schwachsinn ist. Es kann auch natürlich sein, dass ich der Erste bin, der das jetzt sagt und ich bin sowas wie ein Whistleblower und morgen habe ich hier die NSA vor der Haustür sitzen und kann mich in irgendeinem Verhörsaal wiederfinden. Aber gut, für euch gehe ich diesen Weg, ich gehe durchs Feuer für euch, alles, damit ihr informiert bleibt. Ja, was kann man gegen das Ganze tun? Natürlich sollte man jetzt anfangen, dass man amerikanische Produkte boykottiert, also Netflix und sowas sofort kündigen und nur noch Sachen in der ARD-Mediathek schauen oder ZDF-Mediathek, die ist auch super. Ja, iPhones auch alle wegschmeißen, irgendwie auf deutsche Firmen umsteigen. Ich habe jetzt gerade keine deutsche Handyfirma im Kopf, aber das wäre jetzt auch so, wenn du mal ein Startup gründen will, jetzt ist die Zeit, den Amerikanern den Rang abzulaufen. Vielleicht schaffen wir das alle zusammen. Man kann es natürlich so machen. Oder was ich auch gesehen habe, was sehr kreativ ist, es gibt auf TikTok so einen Trend, dass man gegen diese Tariffs von Donald Trump so Tänze macht. Und das ist am Ende, denke ich, doch das Effektivste, was man tun kann, dass man sich filmt, wie man rumtanzt und Donald Trump sagt, dass er ein ganz blöder, böser Bube ist und dass er das bitte aufhören soll. Und ich glaube, je mehr Leute das machen, irgendwann hat es so die Wirkung auf ihn, dass er einbrechen muss. Und dann haben wir es endlich geschafft, weil dann ist er gebrochen. Dann haben wir ihn soweit. Ansonsten muss ich sagen, die zweite Staffel Trump haut mich bis jetzt nicht wirklich so um. Also ich habe eigentlich gedacht, dass es ein bisschen lustiger alles wird. Es ist jetzt schon sehr dramatisch und eben auch alles hochkomplex. Also wenn man da nicht nebenbei solche Sachen konsumiert wie meinen Podcast, blickt man, denke ich, nicht mehr durch. Aber jetzt wird es doch langsam mal Zeit für so einen Skandal oder sowas. Oder gibt es nicht irgendeine Pornodarstellerin, die sich mal bitte dafür opfern kann, dass wieder was mit Trump geht, dass wir ein bisschen mehr Würze reinbringen. Weil so steuern wir geradeaus auf einen Abgrund zu. Das kann nur noch eine Pornodarstellerin rumreißen. Ich weiß nicht, gibt ja wirklich genug in Amerika. Bitte, bitte greift an, macht diesen Mann verwundbar. Ich kenne leider keine persönlich, Aber falls jemand da Kontakte hat, vielleicht müssen wir es auch einfach so probieren, dass er da an Macht verliert. Weil es wird auch langsam ein bisschen monoton. Der kann machen, was er will. Jetzt muss mal eine neue Person die Bühne betreten. Also ich bin gespannt auf die nächste Folge. Ich werde natürlich wieder einschalten, aber jetzt muss was passieren. Weil langsam wird es echt ein bisschen langweilig und auch stressig, muss ich sagen. Aber genug geredet über den guten Herrn Trump. Natürlich gibt's auch innenpolitische Themen bei uns, die wir besprechen können, beziehungsweise heute irgendwie gar nicht, oder? Was ist los bei uns im Land? Es passiert nichts. Es ist schon ein bisschen langweilig, so ganz ohne Regierung. Irgendwie zieht sich das ja immer dahin und man weiß ja ganz genau, wie es abläuft. Die lassen sich jetzt da noch ein paar Monate Zeit und dann, ja, passiert sowieso nichts. Also ich glaube, das ist es heute nicht wert, dass ich mir da irgendwie den Kopf drüber zerbreche. Und das ist das Problem, dass ich absolut keine Themen habe. Und wenn man absolut keine Themen hat in Deutschland, dann gibt es aber immer ein Thema, über das man reden kann, oder? Und das ist das Wetter. Hey, was ein Wetterchen. Wir haben April. Und April, ja, ist für mich, finde ich, immer der dümmste Monat, weil der gibt einem so viel und nimmt aber gleichzeitig noch viel, viel mehr. Der geht so, wie es jetzt ist, mit wunderschönem Wetter los. Und ich weiß ganz genau, in 2 Wochen schneit es dann wieder. Und man war schon mit einem luftigen Hemd vielleicht draußen. Und dann muss man sich wieder die warme Winterjacke anziehen. Das finde ich sehr, sehr ernüchternd immer. Und irgendwie müssen wir jetzt noch durch diesen April durch. Aber das schaffen wir zusammen. Aber im April ist es dann auch so, wie ich es gerade schon gesagt habe. Es ist der Monat, wo man langsam die Kleidung ändert. Man zieht sich luftiger an, man zieht sich freizügiger an, man zeigt doch mal gerne auch seine Beine her. Und das muss ja für viele Leute einfach die Hölle sein, oder? Ich weiß nicht, ihr kennt bestimmt, jeder hatte doch immer diesen einen Typen, sei es in der Schule, im Studium oder auch im Job, der immer mit kurzer Hose kommt. Und den Jungs geht langsam die Düse, weil sie sind jetzt nicht mehr die coolsten. Also diese taffe Nummer mit, wow, es ist kalt und ich bin trotzdem in der kurzen Hose da. Die kaufen euch, die Jungs und Mädels, im April einfach nicht mehr ab, weil da verirrt sich dann doch nochmal die ein oder andere zusätzlich kurze Hose ins Büro, weil es vielleicht mal ein schöner Tag ist im April und dann ist man nicht mehr der Herr im Haus. Dann ist ein neuer Sheriff in der Stadt und dann ist es auf einmal nichts mehr Besonderes. Also ich weiß auch nicht, warum man das irgendwann anfängt, dass man immer diese kurze Hose trägt. Ich habe die Theorie, dass das am Anfang vielleicht so ein Ding ist in der Schule, dass man ins Gespräch kommt und ja, wow, hey, es ist saukalt, aber du hast trotzdem eine kurze Hose an. Aber ich weiß nicht, ob diese Coolness da oft so dabei ist. Aber vielleicht tue ich den Leuten auch zu Unrecht und es ist einfach, dass die nichts spüren oder das ist sowas wie eine Art Kaffeeersatz, wenn man in der kurzen Hose rausgeht und es friert einen so brutal, dass man einfach gleich wach ist. Ja, ich weiß es nicht. Ich denke mir auch, diese Gespräche, die dabei rauskommen, sind auch sehr monoton, weil man doch immer täglich gefragt wird, ob einem nicht kalt ist und ob man das wirklich von Oktober bis, ja, April so durchzieht, weiß ich nicht, ob mir das so viel geben würde. Aber ja, am Ende muss es jeder selber wissen. Ich meine nur, den Jungs geht eben die Düse, aber es gibt im Sommer, sind ja nichts Besonderes. Da übernehmen dann andere Leute und sobald es wärmer und heißer wird, habe ich wahnsinnigen Respekt vor den Leuten, die in so hellen Chino-Hosen und hellblauen Businesshemden oder grauen T-Shirts ins Büro kommen. Wo ich mir denke, wow, ich, wenn ein hellblaues Businesshemd anziehe und es hat über 5 Grad, mein Hemd ist schon im Auto komplett durch. Also ich weiß nicht warum und ich habe eigentlich nicht so das Problem, dass ich so krass schwitzen würde. Ich glaube nämlich, dass ich nicht schwitze, weil es zu heiß oder zu kalt ist. Meiner Haut fehlt ein bisschen dieses Gespür für Temperatur. Aber die hat Augen, die sieht einfach, welche Farbe ich anhab. Und so weiße Hemden, alles kein Thema. Aber sobald ich blaue Hemden anhab, wirklich schwitze ich wie ein Schwein. Graue Sachen auch. Und das finde ich sehr schade, weil Grau ist eine total coole Farbe, würde ich gern öfter mal tragen, aber das kann ich wirklich nur bei 2-stelligen Minusgraden tragen. Nicht mal da, glaube ich. Nicht mal da. Da würde mir meine Haut einen Strich durch die Rechnung machen. Und das zweite Wichtige, was man braucht, um das zu rocken, abgesehen von guten Schweißdrüsen, ist ja wirklich Selbstvertrauen. Und das fehlt mir da. Also da muss ich sagen, da habe ich schon panische Angst davor. Und jeder hatte ja bestimmt diesen Lehrer, der schon in der ersten Stunde im Hemd da war und mit seinen Armen über Kopfhöhe rumgeturnt ist und Sachen an die Tafel gemalt war und der einfach schon ab der ersten Stunde drecknass war. Und es war ihm aber egal, weil er so selbstbewusst ist und sich vielleicht eingebildet hat, dass er mit seinem Unterricht ablenkt. Aber man ist ja wie so hypnotisiert von diesen Schweißflecken dann. Man kann einfach nicht wegschauen. Das ist so, ich sag mal, das Business-Maurer-Dekolleté, das man so rocken kann. Und ja, da muss ich ganz ehrlich sagen, da fehlt mir das Selbstvertrauen. Weil wenn ich so ein Hemd eben anziehe und irgendwas präsentieren müsste oder sowas, das würde sofort zum Rorschach-Test werden. Also da würden sich irgendwelche Schweißflecken, Figuren drauf bilden, die man bestimmt psychologisch auch deuten kann. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, warum ist da die Psychologie noch nicht so weit? Warum sind die nicht draufgekommen, dass man vielleicht auch anhand vom Schweißprofil solche Sachen deuten kann? Probleme, die man hat, vielleicht irgendwelche Komplexe, das kann man alles anhand vom Schweiß rauslesen. Ich denke auch in der Kriminologie ist das eigentlich das neue Ding, oder? Also ich stelle mir gerade so vor, wie man vielleicht bei seinem Psychologen sitzt und ja, diesen Rorschach-Test, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, ich bin sehr, sehr oft beim Psychologen wegen diesem Podcast, ich bin kurz davor eingewiesen zu werden. Deswegen machen wir immer diese Tests mit diesem Tintenfleck eben. Und dann muss man die deuten. Und dann fragt er so, was man sieht. Und ich tue mich da immer wahnsinnig schwer und ich würde mir denken, ich würde mich viel leichter tun, wenn er mir unangenehme Fragen stellt, bei denen ich dann vielleicht auch mal lügen kann oder so. So war es in Vergangenheit, dass man selbst beim Psychologen sagt man nicht immer die Wahrheit. So ist es. So ehrlich muss man zu sich sein. Und so Psychologen lassen sich auch gern mal anlügen. Aber ich denke, wenn ich einfach diese ganzen Fragen durchgehe und am Ende sagt er so, und jetzt Maximilian, jetzt zieh mal dein Hemd aus, häng's hier vorn hin. Und dann hat der natürlich so eine Konstruktion, wo man die Ärmel schön hinhängt und so über das Rückenprofil auch gut schauen kann. Und dann setzt man sich hin und sagt und jetzt sagst du mir, was du siehst. Man überlegt mir gerade so, wie mein Hemd denn ausschauen würde nach so einer intensiven Session. Im Idealfall würde natürlich der Psychologe auch sein Hemd ausziehen und man sitzt so zu zweit halbnackt, vielleicht auf Körperdistanz da, man spürt die Wärme, die Geborgenheit vom Psychologen und schaut einfach auf dieses Hemd und lässt es mal auf sich wirken. Und ich denke, dass bei mir mit viel Fantasie würde ich sagen, ja gut, diese zwei Schweißflecken unter den Ärmeln könnte man schon so als Augen deuten. Also das Hemd starrt mich an. Ich habe hier irgendeine Psychose. Das Hemd starrt mich an und über die Rückenregion sind vereinzelt lauter so Flecken verteilt, so kleine, so ein punktiertes Muster ergibt sich, was ich jetzt, sage ich mal, mit viel Fantasie so als Schuppen deuten könnte. Und dann würde ich jetzt sagen, diese gewaltigen Augen, diese gefährlichen Augen gepaart mit diesen Schuppen, das könnte so der Kopf von einem Drachen sein, der mir da entgegenkommt und so. Und ich glaube, das, wenn man beim Psychologen sagt, dann weiß der ganz genau, okay, du hast Dämonen in dir, mit denen du zu kämpfen hast. Du hast Bindungsängste, du hast Verlustängste. Und ich würde sagen, hey, endlich kommst du mal drauf. Ich verschwende hier seit Wochen mein Geld mit deinen dummen Tests hier. Ich liege die ganze Zeit auf der Liege, du laberst nur Scheiße. Und einmal zieht man das Hemd aus und schon weiß man, was Sache ist. Bin ich mir sicher. Und wenn Psychologen zuhören, vielleicht wendet ihr das einfach mal an. Einfach mal so einen Kunden oder einen Patienten. Ich weiß nicht, wie man im psychologischen Text da redet. Ich sag einfach mal Kunde, weil wenn man diese Hemdsache nicht macht, dann ist es einfach nur die Leute ausnehmen. Aber mit diesem Hemdtest werden Kunden auf einmal zu Freunden beziehungsweise Patienten. Also ich spreche schon mal im Futur. Also wenn ihr soweit seid, dass ihr wirklich eine Kundenbeziehung zu einer freundschaftlichen Patientenbeziehung machen wollt, dann fragt doch einfach mal unverbindlich den oder die, ob sie ihr Hemd nach der Session ausziehen will. So, hey, ja, komm, ziehen Sie doch einfach mal Ihr Hemd aus, hängen Sie über den Stuhl und wir machen noch so einen kleinen Test. Vielleicht nicht spoilern und dann mal auf die Reaktion achten. Ich denke, da merkt man schon, dass das gut ankommt. Aber ich habe mir vorher auch das Thema Kriminologie angeschnitten. Und ich denke mir auch da, Verbrecher mit diesen ganzen True-Crime-Podcasts und so, weiß man mittlerweile, wie so Kriminologen oder Kriminalpsychologen vorgehen. Man kann sich auf einen Mord oder auf ein Verbrechen sehr gut vorbereiten. Und natürlich gibt es da ein paar Sachen, die einem die ganzen Leute verschweigen, die natürlich polizeiinternas sind. Aber ja, diese Lügendetektor-Tests und so, alles Humbug, wenn wir ehrlich sind. Das kann man doch, die paar Striche da auf dem Zettel, was will man damit großartig deuten? Lügen kann man lernen, aber ich bin mir sicher, schwitzen kann man nicht lernen. Und das wäre doch so eine Nummer, dass man einfach in so einen Verhörsaal reingeht und dann zieht man aber ein Verhörhemd an. Und das ziehst du ohne Unterhose an und so. Davor duscht man sich noch, dass quasi Deo-Reste und sowas entfernt werden. Und dieses Verhörhemd ist in der Lage, dass es das Schweißprofil auch über die Zeit aufnimmt. Also das ist quasi wie so eine, ein Zeitstrahl, wie sich der Schweiß ergibt. Weil wenn wir ehrlich sind, irgendwann addiert sich alles so weit auf, dass das Hemd einfach drecknass ist. Und dann kann man selbst der beste Spurenleser kann die Fährte nicht mehr riechen. Und dann schaut man sich das an, man stellt ihm diese Fragen und danach wird das Hemd untersucht. Und ich bin mir sicher, dass man so den ein oder anderen Cold Case auf jeden Fall wieder lösen könnte. Und das ist, bestimmt auch eine wahnsinnig tolle Forschungsarbeit, dass da sich durchzukämpfen, einfach mal so Tausende an verschwitzten Hemden irgendwie durchzustudieren, die einzelnen Schweißprofile zu ermitteln. Da gibt's bestimmt so Sachen wie, oha, der schwitzt nur unterm linken Arm. Der ist auf jeden Fall der Mörder. Und so unterm rechten Arm oder beides gleichzeitig verteilt ist dann so, ja, nee, er ist einfach nur schüchtern. Und wenn er gar nicht schwitzt, dann weißt du auch, der Kerl war's, da bin ich mir sicher. Ja, und ich habe mir gedacht, das kann man ja jetzt irgendwie, ich kann hier nicht einfach nur sagen, dass das die Idee wäre. Wir können das ja auch einfach mal an so einer Causa durchgehen. Und da habe ich das große Glück, dass ich da noch exzellente Connections nach Amerika habe und mir die Jungs vom MIT hier exklusives Material zugespielt haben, das die ganze Thematik nochmal vertieft. Und ich freue mich wahnsinnig, dass die Jungs von den Mindhunters aus Amerika heute bei mir zu Gast sind. Hier ist für euch Mindhunters Munich. Mindhunters Munich, Drunk Driving, der Fall des Jens L., eine Analyse aus forensischer Perspektive. München, 22. September 2024. Die Lichter der Wiesen funkeln, das Bier fließt in Strömen und auf der Theresienwiese herrscht Ausnahmezustand. Während das Oktoberfest in vollem Gange ist, gerät eine prominente Person des öffentlichen Lebens in das Blickfeld polizeilicher Ermittlungen. Jens Lehmann. Im weiteren Verlauf dieser Dokumentation wird er als Jens L. bezeichnet, um die Anonymität zu wahren. Der ehemalige Nationaltorwart, bekannt für seine Paraden, seine Patzer und mittlerweile auch für seine Skandale, wird gegen Mitternacht von Beamten in München kontrolliert. Auffällige Bewegungsmuster, undeutliche Sprache und die Weigerung, einen Atemalkoholtest durchzuführen, mit Verweis auf Reizhusten, führen zu einer intensiveren Überprüfung. Parallel zur polizeilichen Maßnahme begleiten uns Wissenschaftler des Massachusetts Institute of Technology. Die Forschungseinheit SWET, kurz für Scientific Workgroup for Evaluating Alcoholic Transpiration, initiiert in Zusammenarbeit mit dem US-amerikanischen Geheimdienst CIA, entwickelt neue Methoden zur Analyse alkoholischer Rückstände im menschlichen Schweiß. Die leitenden Forscher, Dr. Max Sweaty und Dr. Evan Sweatier, arbeiten an der Etablierung eines sogenannten Schweißprofilings, einer biochemischen Untersuchungsmethode, die über transpirative Rückstände Rückschlüsse auf den Alkoholkonsum liefert. Der Fall Jens L. dient als exemplarische Fallstudie zur Validierung dieses Verfahrens und könnte zum Präzedenzfall werden. Die Analyse beginnt mit einer Bewertung des nächtlichen Polizeieinsatzes. Gegen 1.30 Uhr bemerkten Einsatzkräfte einen Audi S3, der entgegen der Verkehrsregelung an einer durchgezogenen Linie abgestellt wurde. Der Fahrer, Jens L., gibt als Grund für das Anhalten dringenden Harndrang an. Ob das die einzige durchgezogene Linie für Herrn L. an diesem Abend war? Kommissar Aogo beschreibt die Vorkommnisse wie folgt. Naja, ihr wisst das eh. Während der Wiesen, da ist man früh gewohnt. Schlägereien, so vorne Leid, das gehört halt leider dazu. Aber das Auto da, dieser komische, geparkte S3 da an der Seite, das hat halt einfach sofort unsere Aufmerksamkeit geweckt. Kommissarin Kahn kann sich noch genau erinnern.
Herr L. stieg aus, nahm ein Kartenetui vom Rücksitz, war jedoch nicht in der Lage, grundlegende Sicherheitsausstattung wie Warndreieck oder Verbandskasten vorzuzeigen. Zudem hielt er sich immer wieder an der Heckklappe fest und begab sich anschließend hinter die nächste Bande, um sich zu erleichtern. Dort konnten wir Würgegeräusche wahrnehmen. Ich entschied mich daraufhin, einen Alkoholtest einzuleiten.
Hier schalten sich die Herren Sweat und Sweatier das erste Mal mit einer analytischen Betrachtung ein. Die polizeiliche Beobachtung war korrekt. Allerdings operierte man nach standardisierten Abläufen, quasi Schema F, nach Lehrbuch. Die Polizistin hat sich hier sehr laienhaft verhalten. Eine alternative Beweissicherung, ein sogenanntes Schweißprofil, hätte frühzeitig zusätzliche forensische Hinweise liefern können. Gerade angetrunkene Männer kann man als Frau mit dem richtigen Charme sehr einfach dieses Beweismittel in Form eines ausgezogenen Hemds entlocken. Im Zentrum von Max Sweatys Aussage steht das durchgeschwitzte Hemd von Jens L. Schweiß bindet Alkoholmoleküle, die sich in den Stoff einlagern. Dieses Material erlaubt in Laboranalysen die Rückberechnung des Alkoholkonsums mit hoher Genauigkeit. Wir sprechen hier vom sogenannten Sud-Ethanol-Komplex. Dabei handelt es sich um eine reversible Bindung von Ethanol und anderen körpereigenen Stoffen im Schweiß. Das Textilgewebe fungiert als passives Speichermedium, das eine molekulare Momentaufnahme des Alkoholpegels konserviert. Es ist also der ideale Beweis. Zudem berücksichtigt das Sweat-Team die Rolle von Stresshormonen, insbesondere Adrenalin. Adrenalin kann den Abbau von Alkohol im Blut beschleunigen, was wiederum den gemessenen Promillewert senkt. Doch der Schweiß, insbesondere im Hemd gespeichert, liefert ein unverändertes Bild der Lage. Das macht ihn zu einem idealen forensischen Träger. Even Sweatier geht sogar noch einen Schritt weiter und bestärkt mit der neuen Vorgehensweise auch die Rolle der Frau bei der Polizei. Sehen Sie, die Mehrheit der alkoholisierten Verkehrsteilnehmer ist männlich, häufig sogenannte Alpha-Tiere. Für viele stellt es bereits eine Form von Erniedrigung dar, in einen Alkomaten zu blasen. Weitaus wirksamer wäre es, wenn eine charmante, souveräne, gut aussehende, leicht bekleidete Polizistin sie stattdessen freundlich darum bittet, ihr Hemd für eine Schweißanalyse abzulegen. Auf diese Weise verlässt man, beziehungsweise in diesem Fall Frau, das Schema der Quotenbesetzung und etabliert die Beamtin als essentiellen Bestandteil einer modernen, forensisch arbeitenden Einheit. Als wir die beiden Polizeibeamten mit den Aussagen des Sweat-Teams konfrontieren, zeigen sich beide einsichtig. Kommissarin Kahn räumt offen ein, dass ihr die Existenz dieser neuartigen Analysemethode bisher nicht bekannt war. Ein Umstand, der aus ihrer Sicht den damaligen Einsatzverlauf beeinflusst hat. Ihr Kollege Aogo hingegen geht einen Schritt weiter. Er reflektiert nicht nur das Verfahren, sondern auch seine eigene Sichtweise auf Geschlechterrollen im Polizeidienst. Wenn ich ganz ehrlich bin, dann habe ich die einfach lang als unsere Quotenfrau gesehen. Das habe ich ihr sogar schon mal Psuffer per SMS geschrieben. Die schaut halt einfach gut aus, gell? Das sieht ja jeder. Aber wenn wenn diese Schweißanalyse wirklich was bringt, dann muss ich sagen, dann ist sie mehr als nur die Quotenfrau für mich. Dann ist sie ganz ehrlich ein Teil für uns. Der Abend ist noch nicht vorbei. Der von Kommissarin Kahn angeordnete Atemalkoholtest schlägt fehl. War es Kalkül von Herrn L., durch gestellte Hustenanfälle und Würgegeräusche Zeit zu gewinnen, um den Alkoholabbau in seinem Körper voranzutreiben? Hat er womöglich sogar absichtlich erbrochen, um den Promillewert aktiv zu senken? Die Einsatzkräfte sehen sich jedenfalls zum Handeln gezwungen und bringen Herrn L. in eine nahegelegene medizinische Einrichtung, die Rechtsmedizin in der Münchner Nussbaumstraße. In internen Bemerkungen bezeichnet Jens L. diesen Ort später ironisch als Baracke. Mit betont lässigem Gang betritt Herr L. das Gebäude. Zu seinem offensichtlichen Missfallen wartet dort eine Ärztin auf ihn. Als diese sich anschickt, die Blutentnahme durchzuführen, verweigert er die Kooperation. Da sitzt eine Ärztin. Zumindest sagt sie das. Ich will einen richtigen Arzt. Außerdem bin ich ja gar nicht gefahren. So wird Herr L. später zitiert. Zudem möchte er den Beweis von der Ärztin, dass die Kanüle, die verwendet wird, auch wirklich steril ist. Im Anschluss verweigert er die Blutabnahme vollständig. Auch in dieser Szene liefert das SWAT-Team eine psychologisch fundierte Analyse. Das Verhalten von Herrn L. mag zunächst unhöflich oder gar chauvinistisch wirken. Doch nüchtern betrachtet war er der Einzige im Raum, der die Situation realistisch eingeschätzt hat. Viele Männer unterschätzen, wie anziehend sie im alkoholisierten Zustand auf Frauen wirken. Die anwesende Ärztin, 64 Jahre alt, vermutlich hormonell noch aktiv, hätte sich möglicherweise nicht mehr alleine auf ihre medizinischen Aufgaben konzentrieren können. Herr L. erkannte diese Dynamik sofort und forderte folgerichtig einen männlichen Arzt an. Ein präventiver Schritt, um die Professionalität aller Beteiligten zu sichern. Leider werden solche irrationalen Maßnahmen von Frauen häufig als Affront oder Angriff auf ihre Kompetenz missverstanden. Eine bekannte Fehlwahrnehmung in forensisch-geschlechterdynamischen Kontexten. Doch auch das medizinische Gerät selbst, insbesondere die Kanüle, wird zum Gegenstand weiterer Kritik. Auch hier kann ich Herrn L. keinerlei Fehlverhalten attestieren. Jeder, der schon einmal in einem deutschen Krankenhaus war, weiß, absolute Sterilität ist dort ein Mythos. Dass Herr L. die Desinfektion der Kanüle explizit einforderte, war nicht übertrieben, sondern vorausschauend. Man muss der Ärztin zugutehalten, auch wenn sie als Frau biologisch weniger für ärztliche Präzision prädestiniert ist, besitzt sie in Sachen Sauberkeit, vermutlich aus haushaltsnaher Lebenserfahrung, durchaus eine natürliche Kompetenz. Eine 64-jährige Medizinerin oder sagen wir medizinisch aktive Frau hat in der Regel ein gutes Gefühl dafür, wie man eine Nadel ordentlich poliert. Und genau das scheint hier den Ausschlag gegeben zu haben. Nicht Fachwissen, sondern Hygieneinstinkt. Die 64-jährige Ärztin äußert sich später zu diesem Vorfall.
Wissen Sie, vielleicht war ich an diesem Abend einfach mehr Fan als Fachkraft. So ist das eben. Ich bin ja mit meinen 64 Jahren auch noch nicht so lange dabei. Und mal ehrlich, jeder weiß, ein Medizinstudium ist heutzutage nicht mehr das, was es mal war. Vor allem für Frauen. Ich gebe zu, ich hatte meine Hormone nicht ganz im Griff. Aber immerhin, ich habe die richtige Vene getroffen. Vielleicht auch nur, weil Herr L. mir währenddessen hilfreiche Tipps gegeben hat, auf die ich alleine nie gekommen wäre. Was die Kanüle betrifft, die habe ich selbstverständlich vorher noch mit Reinigungsbenzin desinfiziert. Sicher ist sicher.
Trotz der fragwürdigen Umstände bei der Durchführung der Blutentnahme ergibt die Analyse einen Blutalkoholwert von 0,72 Promille. Herr L. bekennt sich vor Gericht schuldig, entgeht jedoch dem Vorwurf der fahrlässigen Trunkenheit. Er erklärt, drei Maß Bier konsumiert zu haben, sowie mittags ein sogenanntes Saures. Letzteres ist ein in Bayern verbreitetes Biermischgetränk, das besonders bei Halbstarken beliebt ist. Es besteht aus Bier und Sprudelwasser, also der traurigste Kompromiss, den Hopfen je eingehen musste. Schon allein diese Getränkewahl hätte, so der allgemeine Tenor im Gerichtssaal, eine Strafe gerechtfertigt. Even Sweatier sieht sich durch diesen Fall bestätigt. Die fachmännische Analyse von verschwitzten Hemden ist ihm zufolge in Zukunft unumgänglich. Dieser Fall ist ein Paradebeispiel für das strukturelle Versagen des deutschen Justizapparats und gleichzeitig ein Geschenk für die Wissenschaft. Der Fall L wird uns helfen, das Schweißprofiling endlich auch juristisch zu etablieren und in Zukunft mehr als nur die bösen Buben dingfest zu machen. Selbst wenn an diesem Abend ausschließlich Männer beteiligt gewesen wären, hätte man bestenfalls 0,9 Promille nachweisen können, was immerhin noch zu wenig ist. Es beweist nicht nur, dass Frauen in der forensischen Praxis noch Aufholbedarf haben, sondern auch, dass alle Beteiligten kollektiv versagt haben. Der Fall L macht eines deutlich. Die Werkzeuge für eine präzisere und gerechtere Strafverfolgung sind längst vorhanden. Sie werden lediglich noch nicht konsequent eingesetzt. Das SWAT-Team des MIT hat gezeigt, dass die molekulare Analyse eines verschwitzten Hemdes aussagekräftiger ist als jeder Bluttest, der zu spät erfolgt. In einer Disziplin, in der Sekunden über Schuld und Unschuld entscheiden können, ist Zeit ein kritischer Faktor. Auch im Kontext von Alkoholdelikten zeigt sich, dass Schweißprofiling ist vielseitig einsetzbar. Wird diese Methode die Welt verändern, wenn es nach den Herren Sweat und Sweatier geht? Hat sie das längst? Schweißprofiling ist im Grunde das Schweizer Taschenmesser der modernen Forensik. Es ist vielseitig, präzise und es verrät mehr über eine Person, als sie selbst über sich weiß. Täter können sich das Lügen antrainieren. Sie können Lügendetektoren manipulieren, Verhalten steuern, aber schwitzen ist unbestechlich. Ein Schweißprofil ist in Kombination mit dem Verlauf auf einem Kleidungsstück der Fingerabdruck des 21. Jahrhunderts. Nehmen wir an, ein Täter trägt Handschuhe. Er hinterlässt keine Spuren, außer auf der Haut, im Stoff, im Inneren seines eigenen T-Shirts. Dort, wo Wahrheit und Biologie sich nicht mehr verstecken lassen. Lügen vor Gericht ist eine Kunst. Schwitzen dagegen ist ein Reflex, so wie Atmen. Man kann vielleicht die Luft anhalten. Eine Minute, zwei, zehn, wenn man trainiert ist. Aber irgendwann atmet jeder. Genauso ist das mit dem Schwitzen. Und genau dann sind wir da. Die moderne Technik der Kriminalpsychologie ist eindrucksvoll. Sie eröffnet neue Wege der Tätererkennung und Beweissicherung. Und auch wenn Herr L. an jenem Abend eine persönliche Fehlentscheidung traf, könnte sein Fall zum Meilenstein in der forensischen Praxis werden. Denn künftig gilt, wer ins Schwitzen gerät, hat mehr zu verlieren als nur seinen Führerschein. Wow, ja. Heute war es echt ganz schön bildend, würde ich sagen. Kennt ihr das, wenn man was durchliest oder was anhört und man schon merkt, wie man während dem Ganzen schlauer wird? Und so geht's mir gerade. Also während ich spreche, bilde ich mich selbst weiter, weil meine Gedanken so genial sind. Ich bin so glücklich, dass ich gerade dieses Mikrofon vor mir hatte, um das festzuhalten. Ich muss aber auch ehrlich sagen, irgendwo ist dann auch mal genug Bildung. Ich hoffe, dass ich eure Geduld damit nicht überstrapaziert habe und ihr noch einigermaßen aufnahmefähig wart jetzt am Ende, weil es schon sehr, sehr komplexe Zusammenhänge auch sind. Ich meine, ich habe euch heute erklärt, wie Weltwirtschaft funktioniert, wie man Strafzölle berechnet. Wir haben aber auch gelernt, wie man Straftäter verfolgt. Euch ist der Begriff Schweißprofil, der sagt euch jetzt was. Wir haben ist nicht nur in der Theorie gelernt, wir haben Schweißprofiling direkt angewendet. Wir haben diesen Mann meiner Meinung nach dingfest gemacht. Natürlich müssten wir jetzt noch auf die Laboranalyse und was weiß ich was warten. Aber die Karten liegen auf dem Tisch. Jeder kann sie lesen. Wir brauchen nur noch das Ergebnis aus dem Labor und schon wäre es soweit. Also, ich denke, es entwickelt sich hier auch immer mehr zu einem wissenschaftlichen Podcast. Ich muss vielleicht auch irgendwann mal die Kategorie ändern, in der er gelistet ist. Aber ja, am Ende des Tages muss ich sagen, dass ich mich jetzt gerade mit dieser Folge, ohne dass ich mich zu weit aus dem Fenster lehne, schon für den einen oder anderen Nobelpreis qualifiziert habe. Ich denke mal, der für Wirtschaft wird mir nicht zu nehmen sein, weil es kommt eben auch immer nicht darauf an, ob man Sachen versteht, weil man hat die Sachen erst richtig verstanden, wenn man das total simpel anderen Leuten erklären kann, dass sie es auch verstehen. Und das haben Donald Trump und ich gemeinsam. Und am Ende wird es, denke ich, über die Sympathie entschieden und über das Aussehen. Und Donald, leider ziehst du da beides mal den Kürzeren, mein Freund und Kupferstecher. Ja, ich denke aber auch mit diesem Schweißprofil, dass ich mich da für den Friedensnobelpreis qualifiziert habe, die Welt wird ein sicherer Ort werden, ein sicherer Ort mit dieser Technik. Ich freue mich, ich blicke in eine blühende Zukunft ohne Kriminelle. Die Wiesen werden grüner sein und sauberer, die Luft wird besser sein, die Vögel werden wieder zwitschern. Am dunkelsten ist einfach die Nacht vor der Dämmerung und das ist jetzt soweit. Wir haben es geschafft und ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Ich bedanke mich fürs Ertragen. Ich hoffe, ich bin nicht zu komplex geworden und habe alles sachlich gehalten. Ihr konntet mir folgen bei meinen Gedanken und vielleicht ist der ein oder andere Psychologe unter euch, der das Ganze ja mal direkt anwenden will oder der ein oder andere Polizist, der das mal gleich im Job anwenden kann. So, man kann ja einfach unverbindlich mal fragen, ob jemand das Hemd auszieht. Im Endeffekt, Fragen kostet nichts, sage ich immer. Ja, das war's dann für heute. Wie gesagt, ich bin selbst geflasht. Ich muss mich jetzt erstmal erholen. Ich glaube, dass ich all meine Genialität in diese Folge gesteckt habe und da muss ich jetzt erstmal die Batterien wieder aufladen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ihr kommt gut durch die Woche. Und ihr seht die Welt ein bisschen mit anderen Augen, mit offeneren Augen. Und euch wird bewusst, dass wir eine strahlende Zukunft vor uns haben. Ja, und so verabschiede ich mich am Ende. Wenn es euch gefallen hat, empfehlt den Podcast gerne weiter. Abonniert mich. Bewertungen wären cool, Kommentare wären cool. Aber ihr könnt mich auch weiterempfehlen an vielleicht wissenschaftliche Einheiten. Sowas wie eurem Psychologieprofessor oder eurem Oberkommissar, dass wir da auch mal ein bisschen weiterkommen. Gemeinsam bilden wir uns weiter, gemeinsam schaffen wir das. Und so zerbröselt der Keks nun mal.